Im Osten, in der Ferne, liegt die Stadt, umgeben nach der Südseite von Wäldern und Wiesen, die Nordseite beherrscht von der stolzen Königsburg. Am Horizont erheben sich hohe Berge, verschwimmend im tiefen Blau der Nacht. Ein breiter See dehnt sich zwischen einer Hügelkette und der Stadt. Seine klare Flut ist unbewegt wie ein Spiegel. Ein breiter Weg führt an seinem Ufer entlang von der Stadt her. Es ist die Landstraße, welche die Hauptstadt Arivals mit der nächsten bedeutenderen Stadt seines Reiches verbindet. Sie läuft neben der früher geschilderten Staatsstraße, auf der die Schätze aus der Kratergegend herbeigeschafft werden. Erhabene Ruhe ist über die ganze Landschaft gebreitet. Auf die hell schimmernd die leuchtenden Sterne des Firmamentes niederblicken. Dicht am See befindet sich ein hohes Gebüsch von blühenden Sträuchern, die ihre Zweige bis zur Erde senken. Im Schatten derselben ruht Opal, versteckt, nur den Kopf zeitweilig erhebend und aufmerksam die Straße entlang blickend. Ob Arvodo naht. Bereits ist die Stunde vorüber, die der Feldherr ihm angegeben, und ängstliche Zweifel, ob Hindernisse sein Kommen unmöglich machen, durchziehen seine Seele. Da erscheint auf der Landstraße unten ein schwarzer Punkt und kommt rasch näher. Es ist einer der schnellfahrenden Wagen, deren sich Malonas Bewohner bedienen. Nun weiß Upal, dass sein Warten nicht vergebens gewesen. Er springt auf und stellt sich so, dass der Besitzer des Wagens, der sich rasend schnell nähert, ihn bemerken muss. Der Wagen fährt langsamer. Upal erkennt den in einen dunklen Mantel gehüllten Arvodo und einen Diener, den Leiter des Gefährtes. Der Wagen hält. Arvodo grüßt den Wartenden und befiehlt ihm, sich zu ihm zu setzen. Upal steigt ein und schnell fliegt, wie von unsichtbarer Gewalt getrieben, das Gefährt wieder die Straße entlang. Arvodo verhält sich schweigend. Er bedeutet Upal, dass er in Gegenwart des Dieners nicht sprechen wolle, der ihm zwar treu ergeben, dennoch über Ziel und Zweck der Fahrt nicht unterrichtet zu sein brauche. Upal hat Arvodo leise bekannt gegeben, wie weit sie fahren müssen. Der Diener erhält von dem Feldherrn die nötigen Befehle und nun stürmt das Gefährt seinem Ziele zu. Stunden sind nach unserer Zeitrechnung vergangen. Da hält der Wagen zwischen hohen Bergen. Der Weg führt hier durch ein liebliches Tal, an dessen Ende sich eine Ebene zeigt und eine Anzahl Häuser. Es ist eine Ortschaft namens Resma, die erste bedeutendere Station an der Landstraße. Upal und Arvodo steigen aus. Letzterer gibt seinem Diener den Befehl, ihn in Resma nach einiger Zeit zu erwarten und sich genau so zu verhalten, wie sein Herr ihm vor der Abfahrt schon gesagt. Das Gefährt entschwindet auf der Straße. Upal schreitet voran, links von der Straße in den nahen Wald abbiegend. Arvodo folgt. Upal nimmt seinen Weg auf kaum sichtbaren Fußpfaden, die sich unter den Bäumen hinziehen. Er sieht umher, ob Menschen in der Nähe sind. Sodann nimmt er aus seinem Gewande einen starken Stab, hebt dessen Hülle empor und helles Licht strahlt von dieser Manga-Fackel. Die Wege und Umgegend des Waldes hell erleuchtend. Bald befinden sich beide zwischen Felstrümmern. Upal sagt, Herr, Die Maschine liegt oben auf der Höhe, verborgen. Niemand kann sie finden, doch der Weg ist sehr beschwerlich. Von hier aus geht ein Weg zur Ebene. Diesen Felsenweg entlang. Geht ihr diesen, so kann ich euch später von der Ebene abholen mit dem Flugschiff. Im anderen Falle müsst ihr mit mir diese Felsen besteigen. Arvodo sagt kurz, gehe voran, ich fürchte keine Beschwerden und folge dir. Upal nickt und wendet sich dem Fuße eines dicht bewachsenen Berges zu, dessen zerrissene Felsenwände drohend in die Nacht starren. Mit den Händen sich oftmals haltend über Baumwurzeln, durch Gestrüpp und zwischen getürmten Felsen geht der ungebahnte Weg zur Höhe des Berges. Upal hilft dem Gefährten, beleuchtet die Stellen, wohin er sicher den Fuß setzen kann, und schließlich ist der Gipfel erreicht. Es ist ein kahler Felsen, der die Gegend beherrscht, und eine herrliche Aussicht bietet links in das Tal, rechts auf ein massiges Gebirge, hinter dem sich das vulkanische Gebiet anschließen muss, das Reiseziel der kühnen Männer. Der Scheitel des Felsens ist breit und zerrissen. Die Felsen bilden ein Gewirr, als hätte eine wilde Kraft sie durcheinander geworfen. Tretet zur Seite, sagt Upal. Hier steht ihr sicher. Ich muss die Höhle öffnen. Er weist auf einen freien Platz vor einem gewaltigen Haufen übereinander getürmter Felsblöcke und gibt dem Feldherrn für sein beabsichtigtes Tun den sichersten Standpunkt. Ist hier das Flugschiff? Fragt Arvodo. Hier, hinter jenem Felsblock, in der Höhle, die ich entdeckte. Wie willst du ihn entfernen? Mit Nima. Du besitzest das? Fragt Arvodo erstaunt. Ja, Herr, doch nicht in seiner ganzen Stärke. So öffne die Höhle. Upal geht auf die Felsen zu, wälzt mühevoll einige größere Blöcke fort, sodass eine Lücke entsteht, durch diese schlüpft er, die Manga-Fackel mit sich nehmend. Längere Zeit gibt es keinen Laut. Plötzlich bewegt sich ein mächtiger Felsblock und rollt einige Schritte von der übrigen Wand ab. Eine große Öffnung ist entstanden, die von dem Block verdeckt den Eingang zu einer weiten Höhlung bildet. Darin steht Upal vor einer fremdartigen Maschine, Arvodo heranwinkend. Dieser naht, nimmt die Manga-Fackel in die Hand und betrachtet mit Staunen das ruhende Luftschiff. Die Teile desselben sind auseinandergenommen. Upal trägt diese auf den freien Platz vor der Höhle und fügt sie rasch und sicher aneinander. Die Maschine stellt sich jetzt dar als ein festes Gestell, das unten eine Art Gondel umschließt, die den Erdboden nicht berührt. Oberhalb deckt ein großes drehbares Flügelrad die Reisenden. An der Seite befinden sich zwei Flügelräder, deren Drehungen gerade abgemessen sind mit denen des Steigrades. Sie verhindern, dass sich die Gondel wirbelnd wie dieses dreht. Diese Seitenräder bewirken die Fortbewegung in Verbindung mit einem dritten Rad im Rücken der Gondel. Am Boden der Gondel sind starke elastische Federn angebracht, um den Stoß beim Niedersetzen aufzufangen. Die ganze Maschine ist aus einem festen, leichten Metall angefertigt. Doch sieht man nicht das eigentliche treibende Werk, das die Flugräder drehen muss. Dieses ist in dem doppelten Boden und den Seitenwänden verdeckt angebracht. Upal hat ein Gefäß aus der Höhle entnommen und schüttet ein weißliches Pulver in eine Öffnung an der Seite der Gondel. Sieh dich vor mit genügender Treibkraft, erinnert Avodo. Seid unbesorgt, Herr, ist die Antwort. Das Mitgenommene genügt für eine doppelt so weite Reise hin und zurück. Verschiedene Gegenstände, deren Gebrauch uns unbekannt, legt Upal in die Gondel. Dann steigt er ein und fordert Avodo auf, das Gleiche zu tun. Beide setzen sich nieder. Einige Griffe Upals und das obere Flügelrad fängt an, sich um die Achse zu drehen. Erst langsam, dann rasend schnell. Es ertönt ein leiser, tief summender Ton, der allmählich an Höhe zunimmt, erzeugt durch die ungeheuer schnelle Drehung. Upal hat die Hand an einem Griff, der die Schnelligkeit der Umdrehungen reguliert. In dem Augenblick, als das Luftschiff sich hebt, setzen auch die seitlichen Räder mit Drehungen ein. Es gibt einen kurzen Ruck und jetzt erhebt sich das Flugschiff leicht und sicher mit seinen Insassen und steigt in die klare Nachtluft. Der summende Ton ist gleichmäßig, die Geschwindigkeit daher geregelt. Upal setzt das Flügelrad an der Rückseite in Bewegung und nun nimmt das Luftschiff schnell seinen Flug vorwärts. Vorn an der Gondel befindet sich ein beweglicher Metallvorsprung, aussehend wie ein Schiffssteuer. Es ist das Steuer der Maschine. Das Luftschiff wird durch das obere Flügelrad gehoben, durch die seitlichen Räder unbeweglich gehalten und durch diese nebst dem dritten Rad nach der gewünschten Richtung getrieben. Alles arbeitet mit unheimlicher Geschwindigkeit, wie an dem starken Luftzug zu merken ist. Auch das Steuer, auf das der Widerstand der Luft wirkt, lenkt sicher. Durch drei Umstände ist auf Malona diese Erfindung möglich geworden. Die Atmosphäre ist erstens dichter und ruhiger, nicht so von Stürmen gepeitscht wie auf der Erde, infolgedessen auch tragfähiger. Zweitens ist die treibende Kraft der chemische Stoff Nima, das berüchtigte Explosionsmittel Mabans. Ähnlich unserem Dynamit kann es unvermengt kolossale Kraft nach einer Richtung ausüben, ist jedoch mit anderen Stoffen gemischt, nicht explosiv, sondern regelbar, so dass er in seiner Wirkung dem denkbar stärksten Dampfdruck ähnlich erscheint. Dieser Stoff wird in unschädlicher Form in Staatsfabriken hergestellt und verkauft. Es dient unter dem Namen Maha zur Fortbewegung aller Wagen und auch zum Antrieb der in den Wänden der Gondel verdeckten Maschinerie. Drittens verfügt man in Malona über eine höchst feste, widerstandsfähige und leichte Metallmischung, die alle Eigenschaften des Stahls und Aluminiums in idealstem Maße in sich trägt, daher auch die notwendige, gewaltige Kraftentwicklung der Flugräder zu leisten imstande ist. Es ist ein herrlicher Anblick für Avodo, der durch eine haubenartige Erhöhung der Gondelräder vor dem starken Luftzug geschützt zum ersten Mal über die Berge, Wälder und Klüfte der erhabenen Gebirgswelt schwebt. Er ist keines Wortes mächtig. Upal ist ganz mit der Lenkung des Flugschiffes beschäftigt, sodass die von Avodo während der Fahrt beabsichtigte Aussprache unterbleibt. Die kühnen Männer schweben in solcher Höhe, dass das Auge der unten lebenden Bewohner sie am nächtlichen Himmel nicht entdecken kann. Bald sehen sie auch bewohnte Städte nicht mehr unter sich. Am Horizont rötet sich leicht der Himmel, die Kratergegend naht, das Ziel der Reise. Opal steigt höher, gilt es doch, aus jeglichem Bereich der giftigen Dünste zu kommen, die von dort aufsteigen und jedes atmende Wesen töten müssten. Mit gespannter Aufmerksamkeit lässt Opal das Luftschiff gemäßigteren Fluges dahingleiten. Unten zeigen sich die unergründlichen Tiefen, erloschene Vulkane, starre Schlackenberge, erstarrte Lavamassen. Jene Gegend, in der die Sklaven des Königs arbeiten, ist im weiten Bogen umflogen worden, aus Vorsicht vor allzu aufmerksamen Augen.